Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Litauen hat rund 3 Millionen Einwohner, ist Mitglied der EU und ist das südlichste der drei baltischen Länder. Soweit, das wussten wir schon, aber es gibt auch einen traurigen Fakt über Litauen, der nicht so bekannt ist. Litauen gehört weltweit zu den Ländern mit der höchsten Suizidrate. Das ist kein schönes Thema, das ist auch kein angenehmes Thema, aber es ist trotzdem ein wichtiges. Und dem hat sich Hannes Jung gewidmet. Der ist Fotograf aus Berlin, Anfang 30, und er ist für seine Bachelorarbeit nach Litauen gefahren und hat da Angehörige von Menschen getroffen, die sich umgebracht haben, und hat mit denen über ihre Geschichte gesprochen. Am Ende hat er daraus eine Ausstellung mit Fotos gemacht, Schwarz-Weiß-Fotografien und Texten, die diese Angehörigen selbst geschrieben haben. Ich habe mit Hannes über seine Erfahrungen in Litauen gesprochen und ich habe ihn gefragt: Hannes, eine der Personen, die du da getroffen hast, ist Edita. Was ist ihre Geschichte?
Edita habe ich in Kaunas in einem Crisis Center kennengelernt. Das kann man sich wie ein psychiatrisches Krankenhaus vorstellen. Und 2 Monate vorher hatte sich ihr Vater umgebracht. Und Edita hatte eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater. Sie hat damals 8 Jahre etwa nicht mehr mit ihm zusammengewohnt. Der Vater hat die Familie teilweise schwierig behandelt, die Mutter auch mal geschlagen. Und es gab sozusagen, ich will nicht sagen unüberbrückbare Differenzen, aber große Schwierigkeiten. Mhm. Und der Vater war wohl generell ein schwieriger Mensch. Und für Edita war damals sozusagen, wovon sie mir erzählt hat, war diese Schwierigkeit, dass sie einerseits eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater gehabt hat und andererseits jetzt war er nicht mehr da. Jetzt sozusagen hat sie ihn betrauert und es war sozusagen dieses Spiel zwischen Trauer und Hass. Er ist nicht mehr da und wir können nicht mehr reden. Und aber ich habe ihn jetzt auch nicht nur geliebt. Das hat sie in eine extrem schwierige Situation gebracht. Und sie hat mir dann erzählt, wie sie quasi nach dem Suizid erstmal nicht mehr weiter wusste und dann eine Hotline angerufen hat, die nennt man Youthline, also Jugendhotline. Und damals sozusagen dort mit den Freiwilligen dort vor Ort gesprochen hat, was man machen kann. Dann hat sie mir erzählt, sie hat gegoogelt, was kann ich machen, wenn sich ein naher Verwandter umgebracht hat. Und sie kam dann auf eine Website von einer Selbsthilfegruppe, die dort sozusagen verschiedene Institutionen aufgelistet haben, bei denen sie sich dann auch gemeldet hat und schließlich in diesem Crisis Center gelandet ist.
Also du hast jetzt diese Youthline erwähnt, diese Telefonhotline, dann das Crisis Center. Welche Hilfsangebote gibt es denn noch für Angehörige in Litauen?
Diese Youthline ist sozusagen vor allem für Leute, denen es akut schlecht geht, wo man anrufen kann, wo Freiwillige arbeiten, die quasi dann mit Leuten direkt helfen und emotionalen Support geben.
Also das ist auch für suizidgefährdete Menschen?
Genau, das ist für suizidgefährdete Menschen. Und das ist sozusagen eine wirklich große und wichtige Hilfe. Im ganzen Land ist das sozusagen eine bekannte Hotline. Und wir haben uns lange mit dem Chef dieser Hotline oder mit dem Vorstand unterhalten. Also das ist eine absolut wichtige Arbeit, wo Leute einfach in schwierigen Situationen anrufen können und dann sozusagen einfache Hilfe oder emotionalen Support, sagt man, bekommen können.
So eine Hotline gibt es natürlich auch in Deutschland. Wir sagen am Ende die Nummer auch nochmal. Das ist ganz wichtig, wenn ihr jemanden kennt, der suizidgefährdet ist oder wenn ihr selber solche Gedanken habt, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall melden. Und auch im Netz gibt es natürlich verschiedene Angebote. Jetzt ist das ja grundsätzlich, sich mit Suiziden zu beschäftigen, ist ein heikles Thema, auch in den Medien, ne? Also es gibt immer diesen gefürchteten Werther-Effekt, dass Leute vielleicht ermutigt werden, sich selbst zu töten oder auch diesen Selbstmordgedanken dann, dass der geweckt wird. Wie bist du denn mit dieser Verantwortung auch umgegangen?
Also ich habe mich auf jeden Fall mit diesem Werther-Effekt beschäftigt und auch diese Gefahr gesehen, wenn man darüber berichtet, dass das andere Leute beeinflussen kann. In den Richtlinien, die es über die Berichterstattung von Suizid gibt, sagt man ganz klar, aber wenn man sich auf irgendwie die Trauer der Angehörigen bezieht und darüber berichtet, dass man sieht, was sozusagen ein Suizid für eine Gesellschaft anrichtet oder für direkte Angehörige, dann ist es sozusagen auch wichtig, darüber zu reden, weil quasi wenn Leute eine nahestehende Person verloren haben und niemand in der Gesellschaft weiß, wie es ist, und dann sind die Leute später noch stigmatisiert, dass andere Angst haben, mit ihnen darüber zu reden, haben die vielleicht was falsch gemacht. Man muss sozusagen dieses Leid der Angehörigen wahrnehmen und auch irgendwie ihnen eine Stimme geben. Und das war quasi in diesem Projekt, dieser Arbeit, die ich dort gemacht habe, auch mein Ziel, dass ich zeigen wollte, was macht das wirklich mit den ganzen Angehörigen? Was macht das mit diesem Land?
Wir sprechen heute Morgen über Litauen und zwar mit Hannes Jung. Er ist als Fotograf dorthin gefahren und er hat mit Menschen gesprochen, deren Angehörige Suizid begangen haben. Und er hat diese Angehörigen natürlich auch fotografiert. Hannes hat zum Beispiel die Geschichte von Editha erzählt. Editas Vater hat sich umgebracht und Hannes hat gesagt, Editha ist mit so einem Gefühlsmix zurückgeblieben und das geht wohl vielen Angehörigen so. Natürlich sind die Geschichten total individuell, sehr unterschiedlich, aber er sagt, oft bleibt bei den Angehörigen so eine Mischung von sehr, sehr starker Trauer und auch Verzweiflung darüber, dass der Mensch gegangen ist, aber auch so eine Art Wut, dass der andere diese Entscheidung getroffen hat. Warum sprechen wir dann jetzt gerade über Litauen, fragt ihr euch vielleicht. Das liegt daran, dass in Litauen die Suizidrate sehr, sehr hoch ist und ich wollte von Hannes wissen, warum ist das denn gerade in Litauen so?
Dafür gibt es einfach mehrere Gründe. Historisch gesehen hat das nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beginn der sowjetischen Besatzung angefangen. Man sieht, dass vor allem die Suizidrate unter Männern angestiegen ist damals und vor allem auf dem Land. Wenn man sich anschaut, was damals auf dem Land in Litauen passiert ist, die Leute wurden enteignet, die Bauernhöfe zwangskollektivisiert, muss man sehen oder das im großen Kontext sehen, was bedeutet dieses Land als Eigentum für die Leute, als Identitätsmerkmal. Mhm. Wenn man andere irgendwie indigene Völker anschaut, wie Native Americans oder Inuit, was die Landnahme dort bewirkt hat, kann man in Litauen sozusagen kleine Parallelen sehen, dass das für die Leute ein wichtiges Identitätsmerkmal war, was sozusagen, das kann man nicht genau beantworten, sondern nur eher die Frage stellen, auch vielleicht einen Teil der Psyche geschädigt hat.
Jetzt ist das ja aber auch schon eine Weile her, ne? Weißt du, warum das dann aktuell noch so hoch ist?
Diese Suizidrate lässt sich nicht linear erklären. Das gibt eine Vielzahl von Gründen, die aufeinander aufbauen. Es kommt dann sozusagen eine schwierige wirtschaftliche Situation, ja, gerade auf dem Land, dazu. Es gibt Probleme, starke Probleme mit Alkoholismus. Mhm. Es gibt eine Kultur, dass man nicht über seine Probleme redet. Als Mann sozusagen ist es eher schwieriger, über psychische Probleme zu reden. Und das alles im Grunde genommen multipliziert sich zu einem, ja, zu einer fatalen Mischung, kann man sagen.
Jetzt bist du hier nach Litauen gefahren, hast da Experten und auch Angehörige von Suizidopfern getroffen. Wie bist du denn überhaupt an diese Leute rangekommen? Wie hast du die gefunden?
Im Grunde genommen habe ich in ganz vielen kleinen Schritten gesucht. Zuerst habe ich mit Experten in der Hauptstadt gesprochen, dann durch diese Experten Kontakt zu lokalen Psychologen bekommen. Durch diese Psychologen haben mich sozusagen, wenn sie Patienten hatten, die sie gefragt haben, ob sie mit mir sprechen wollen, mich an diese weitervermittelt. Mhm. Und ansonsten bin ich ganz viel durch kleine Dörfer gefahren und habe dort mit den Priestern geredet, mit der Polizei, mit Sozialarbeitern, mit Psychologen, mit Leuten, die ich als im Grunde genommen Gatekeeper bezeichne, mhm, als Leute, die mir andere weitervermitteln können, weil sie einfach in ihrem alltäglichen Leben, in ihrer Arbeit damit zu tun haben.
Und wenn du die Leute dann gefunden hast, haben die sich dann gleich geöffnet oder wie hast du überhaupt so ein Gespräch mit denen angefangen? Das ist ja wirklich kein einfaches Thema und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute vielleicht auch so eine gewisse Hürde haben, darüber zu reden, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist für viele Leute absolut schwierig, darüber zu reden oder überhaupt sich mir gegenüber zu öffnen. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute, die ich dann getroffen habe oder beziehungsweise die bereit waren, mich zu treffen, die hatten schon eine große Offenheit in sich. Und wenn sie diese Offenheit in sich hatten oder sozusagen mich überhaupt treffen zu wollen, dann war es für sie auch viel einfacher, überhaupt über ihre Probleme zu reden. Mhm. Und dann ist es so, wenn oft kamen zwei Argumente. Einmal, vielleicht hilft es jemand anderem. Und dann, wenn du den ganzen Weg aus Deutschland zu uns gemacht hast, dann wollen wir wenigstens auch mit dir reden, wenn es dir hilft.
Und wenn wir mal die andere Seite angucken, wie war das denn für dich, auch diese ganzen Geschichten zu hören? Hattest du manchmal auch das Gefühl, ich bin jetzt gerade am falschen Platz oder mich macht das total traurig? Wie war das denn für dich?
Also, dass es einen traurig macht oder dass man manchmal sozusagen, also dass es nicht einfach ist, diese Geschichten zu hören, das war auf jeden Fall so. Andererseits habe ich quasi hinter diesen Geschichten auch immer diese Leute gesehen, die im Einzelnen halt einfach so stark waren und sich sozusagen irgendwie trotz der ganzen, dieser schweren Momente in ihrem Leben, sich mir gegenüber in so einer großen Offenheit zu zeigen und mir davon zu erzählen und wie sie es geschafft haben, trotz alledem, was ihnen passiert ist, so mit mir darüber zu reden. Also da bewundere ich einfach diese Stärke oder dann habe ich ganz oft auch eher diese Stärke eher gesehen, als sozusagen mich auf das Traurige zu konzentrieren. Aber es ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich und es gab auch schwierige Momente. Aber dann gab es auch wieder Momente, die trotz alledem auch schön waren, wenn ich irgendwie tolle Menschen kennengelernt habe.
Wir gucken uns heute Morgen ein Thema an, bei dem viele bestimmt erstmal schlucken müssen. Wir sprechen über die Suizidrate in Litauen, die sehr, sehr hoch ist. Hannes Jung ist Fotograf und er hat dort mit Menschen gesprochen, die jemanden durch deren Suizid verloren haben. Er hat Fotos gemacht und daraus eine Ausstellung, seine Bachelorarbeit erstellt. Und natürlich hat er gesagt, haben ihn die Geschichten traurig und unglaublich betroffen gemacht. Aber er sagt, er hat auch Momente erlebt, wo ihn die Person dahinter, also die Stärke der Menschen, die zurückgeblieben sind, die jetzt mit diesem Verlust weiterleben müssen, auch beeindruckt hat. Eine solche Person war Gabia. Frage an Hannes, was hat Gabia dir erzählt?
Das Treffen mit Gabia war also sicherlich eines der so emotional stärksten, weil Gabia quasi noch mit 21 relativ jung war. Und sie hat sozusagen in ihrem Leben wahrscheinlich so viel erlebt, wie wir alle zusammen nicht erleben werden. Also ihre Mutter ist an Krebs gestorben. Da war sie 8. Dann hat sich ihre Schwester mit 13 umgebracht. Und dann hat sie 2 Suizidversuche hinter sich. Und dann hatte sich ein halbes Jahr, bevor wir sie getroffen haben, ihr Vater umgebracht. Und wenn man sich diese Masse an sozusagen schlimmen oder halt furchtbaren Ereignissen in ihrem Leben anschaut und dann diese Person aber sieht und trifft und mit ihr über das Leben philosophiert und so quasi über vieles nachdenkt und Gedanken hat und sieht, wie sie trotz alledem sozusagen auf das Leben blickt, dann habe ich einfach ganz großen Respekt so. Dann sehe ich halt einfach diesen Menschen daher, der weit darüber hinausgeht, sozusagen nur mit diesen schrecklichen Ereignissen verbunden zu sein. Und ja, das war für mich sozusagen einerseits natürlich irgendwie keine schöne Erfahrung, ihre gesamte Geschichte zu hören. Andererseits war diese Person, dieser Mensch dahinter auch in einer gewissen Art und Weise so toll, dass ich sozusagen auch das halt einfach irgendwie trotz alledem in Erinnerung habe.
Ist sie denn in irgendeiner therapeutischen Behandlung oder kriegt sie da Support?
Ja, natürlich. Sie ist quasi in psychologischer Behandlung und sie hat auch mir erzählt, wie sie quasi auch vor einigen Jahren in der Youthline war sie Freiwillige und hat dort am Telefon mit Leuten gesprochen. Und oft gibt es sozusagen Kreise dort, wenn Leute sich damit beschäftigen, die sich dann in so einem kleinen Land auch irgendwie schnell schließen oder wo man dann Leute wieder trifft, die bei dieser Youthline angerufen haben oder die dort mitgearbeitet haben und da auch irgendwie mit dem Thema Suizid zu tun haben.
Wie ist das denn überhaupt mit psychologischer Hilfe in Litauen? Hattest du das Gefühl, das ist was mit einer Stigmatisierung auch verbunden ist? Oder ist das ganz normal, dass Leute sich dann auch therapeutische Hilfe suchen?
Ja, ich glaube, psychologische Hilfe ist sozusagen schon auch mit Stigmatisierung noch verbunden. Angefangen, dass während der sowjetischen Besatzung irgendwie politische Gefangene in Psychiatrien eingesperrt wurden und für verrückt erklärt wurden. Irgendwie, das bedeutet ja quasi, dass Leute danach vielleicht erstmal Angst haben, in eine Psychiatrie zu gehen oder sich einweisen zu lassen, weil sie denken, sie werden dort gefangen gehalten, wie man damals die politischen Gefangenen dort festgehalten hat. Mhm. Dann kommt hinzu, dass sicherlich sozusagen in einem Land, was sozusagen von der Männerkultur relativ klassisch ist, dass der Mann halt irgendwie der starke Typ ist und nicht über seine Probleme redet, das nicht gerade einfacher macht, dass man irgendwie, wenn man Schwierigkeiten hat mit dem Leben, die sozusagen den Kopf betreffen, dass man sich dann gleich öffnet und überlegt irgendwie, wo kann ich Hilfe, wo gibt es sozusagen einen Psychologen, mit dem ich darüber reden kann. Und natürlich gibt es aber auch irgendwie Sachen, die sich ändern und ich habe engagierte Leute getroffen, die sozusagen dagegen angehen und versuchen sozusagen Netzwerke zu bilden, wo die Kirche, Sozialarbeiter, die Polizei zusammenarbeiten und sobald irgendwie sich eine Person meldet, die Schwierigkeiten hat, dass sich sozusagen dieses Netzwerk gleich in Verbindung setzt und zusammenarbeitet und versucht, der Person zu helfen.
Mhm. Und hast du jetzt noch manchmal Kontakt zu den Menschen, zu Gabia oder zu Edita, mit denen du gesprochen hast?
Genau, mit Gabia habe ich immer wieder Kontakt sozusagen. Ich habe jetzt im September oder im kommenden September eine Ausstellung in Kaunas auch, wo ich die Arbeit nochmal in Litauen zeigen werde, was mich auch freut. Ich war jetzt gerade vor etwa einem Monat nochmal da, weil ich gerade an einem Buch zu dem Thema arbeite, wo ich viele Leute nochmal wieder getroffen habe und ich versuche mit den Leuten immer in Kontakt zu bleiben. Mittlerweile geht das ja durch Facebook auch einfacher und zu der Ausstellung dort werde ich sie sicherlich auch alle noch einladen.
Hannes Jung, er hat in Litauen Angehörige von Menschen fotografiert, die sich umgebracht haben. Herausgekommen sind sehr, sehr emotionale Schwarz-Weiß-Bilder. Wenn ihr jemanden kennt, der suizidgefährdet ist oder wenn ihr selbst Suizidgedanken habt, dann redet mit jemandem. Unbedingt, unbedingt reden mit Freunden, mit dem Partner, mit Familie. Oder wenn ihr denkt, das geht nicht, dann zum Beispiel mit der Telefonseelsorge. Die ist anonym, die ist kostenlos und da ist rund um die Uhr jemand erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Und ihr findet die natürlich auch im Netz als Mail- oder Chatberatung unter telefonseelsorge.de. Unbedingt reden. Hier ist Deutschlandfunk Nova, ihr hört den Early Bird.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.